Wir müssen heute damit anfangen, dass ich ja nicht nur so töffelig war, das Kapitel letztes Mal Jirikis Rache zu nennen, sondern ich habe ja sogar die Podcast-Episode so genannt. Ich habe es auf dem Server geändert, aber diejenigen, die das schon runtergeladen hatten, werden das als Änderung nicht mehr sehen. Schönen Gruß an dieser Stelle an Bernd, der uns freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich da ein bisschen töffelig war.
Ja, er hört auch sehr aktuell. Also,
Ja,
das ist.
natürlich gehe ich mal davon aus, dass er das macht, wenn ihm das so schnell auffällt, ne? Also von dessen wegen. Okay, das dazu. Haben wir sonst irgendwas zu klären?
Ja, wobei ich darauf tippe, dass das heute eine lange Folge wird.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Sabrina!
Hallo Kaya!
Und herzlich willkommen zu der drittletzten Episode von Staffel 1. Yay!
Ja, Kapitel 39.
Der Countdown läuft. Kapitel 39, die Hand des Hochkönigs. Damit lass uns mal starten. Brauchen wir irgendwie eine Zusammenfassung vom letzten Mal? Nee, ne? Ich
Nö.
glaube,
Wir haben das
das ist
letzte
noch.
Mal Simon verlassen, als er sich zum Schlafen hingelegt hat in der Höhle der Sisi, der
Genau.
Jagdhütte.
Und wir sind ja immer noch bei Simon und jetzt wird Simon wach. Also es ist quasi eine Nacht vergangen.
Ich gehe mal stark davon aus, dass wir immer noch Juven 1165 haben.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Auch wenn es hier bei Simon die ganze Zeit schneit. Ja, auf jeden Fall wird Simon wach. Und wer ist natürlich schon wach, bevor er überhaupt aufsteht? Der gute Bienenbeck. Und wirft seine Knöchel. Und ist unzufrieden mit dem Wurf. Weil er irgendwie nichts Neues erfährt. Und es sich irgendwie nichts ändert.
Ja, also es ist tatsächlich so. Ich habe mir das auch angeguckt und Bienenbeck bekommt genau die gleichen drei Würfe wie die, die er damals in Naglimund geworfen hat. Was ich mich an dieser Stelle gefragt habe, ist, wie oft wirft eins so Wurfknöchel? Anscheinend ja wohl doch nicht so häufig, weil Naglimund ist ja jetzt schon, vor Naglimund ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Das sind ja jetzt eine Woche oder so, würde ich jetzt grob schätzen, schon.
Ja, sie sind jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge und ganze Weile unterwegs, ja. Aber
Ja.
und wie viel Knöchelchen sind denn ein Wurf? Weil es sind, glaube ich, ist nicht der Wurf aus Kapitel 31.
Hast du das nachgeguckt?
Ja.
Oh, ich tatsächlich nicht. Ich wollte es noch gemacht haben.
Natürlich nicht markiert. Weil ich weiß ja, dass er zu Simon eben in reinkam und unbedingt seinen Rucksack haben wollte, weil er ja diese Knöchel haben wollte. Und aber ich bilde mir ein, also Pfad im Schatten hatten wir ja, das hat er ja auch erklärt. Aber
Wir hatten uns ja schon mal über diese Wurfknöchel
Ja, genau,
unterhalten,
deswegen.
denn es ist ja tatsächlich so, dass ich ja auch gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass im letzten König von Ostenarten noch mehr Wurfbilder auftauchen. Wobei dort auch im Anhang die Wurfknöchel, die Bilder alle aufgelistet sind, aber auch das kann natürlich eine nicht vollständige Liste sein. Ich setze das mal einfach auf die Liste der Fragen, die wir unter Umständen mal an den großen Meister ihn selbst stellen werden, in welcher Form und wann auch immer. Aber das wäre natürlich meine Idee, dass er sich da vielleicht mal zu äußert, wie er sich das so vorstellt, weil also das ist ja so eine Art Divination. Jetzt kommt's. Was hast du es gefunden?
Ja, Wolken im Pass, flügelloser Vogel und schwarze Spalte hatten wir. Und jetzt haben wir Pfad im Schatten, offener Wurfspieß und schwarze Spalte. Ich glaube, er hat aber da auch zweimal irgendwie geworfen. Also gerade so dieses, ich glaube, Pfad im Schatten hatten wir schon öfters.
Ja, jedenfalls kommt da anscheinend nichts Gescheites bei raus. Bienenbeck behauptet, das wäre der gleiche Wurf wie vor Naglimund, was anscheinend sehr unwahrscheinlich ist. Aber es würde mich halt tatsächlich mal interessieren, was das für ein System ist und was da so hintersteckt.
Ich sage jetzt mal rein statistisch gesehen, hat er ja recht, weil es ist ja wie mit einem sechsseitigen Würfel, dass du immer nur die gleiche Würfelseite hast und dann vielleicht noch erhöht auf drei Würfel, ist ja dann doch recht unwahrscheinlich, dass du immer das gleiche würfelst.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, gut. sei es wie es sei, Wienerbeck ist jedenfalls nicht so besonders gut zufrieden damit. Und ja, alle anderen sind quasi ausgeflogen, also die Sithi sind unterwegs zum Jagen. Während Hestan, Sludik und Grimrik wohl anscheinend noch ihren Rausch ausschlafen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass der heftig war.
Ja.
Der Wein war ja wohl recht stark.
Da muss wohl auch jemand noch schnarchen.
Auf jeden Fall machen sich dann Simon und Wienerbeck auf, nach bei der letzten Gefährtin nach dem Rechten zu sehen, nämlich bei Kantaka, ob es der gut geht. Der geht's
natürlich Moment.
Ach, stimmt, da war vorher noch was Wichtiges.
Stopp. Bitte einmal zurück. während, also zwischendurch wird noch gefrühstückt. Und Simon hat sich da dann wohl ziemlich mit Beeren und ähnlichem Obstsaft eingekleckert und wird dann dazu verdonnert vom Wienerbeck, dass er sich doch bitte mal waschen soll. Ganz passend befindet sich da dann auch eine Quelle oder ein Teich in diesem Jagdhütte, nicht Rachehütte, Jagdhütte. Und als Simon sich dann da ein bisschen wäscht, findet er etwas.
Ja, den Spiegel.
Mhm.
Wie praktisch. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Kann man schauen, wie man ausschaut. Und er stellt selber fest, dass es sich dann doch sehr verändert hat.
Mhm.
Aber ich glaube, so Spiegel, die da so einfach unbeachtet in einer Sisi-Höhle rumliegen, haben es auch in sich. Weil er sieht dann irgendwann nicht nur sich, weil er muss auch irgendwie an Miriamel denken und was die wohl sagen würde, wenn sie ihn jetzt sehen würde. Und ja, er denkt auf jeden Fall an Miriamel und auf einmal hat er das Gefühl, er sieht auch Miriamel in diesem Spiegel. Aber auf einmal wieder mit schwarzen Stoppelhaaren. Und das kann er ja eigentlich nicht wissen. Und auch ist sie nicht alleine, da ist noch so ein Typ bei ihr. Der kommt Simon auch bekannt vor, aber er kommt auch nicht drauf, wer das sein könnte.
Mhm.
Er weiß ja nicht, dass Miriamel wieder mit schwarzen Haaren unterwegs ist und mit Kadrach unterwegs ist.
Mhm. Aber dass Kadrach Simon bekannt vorkommt, ist klar. Die beiden hatten ja schon mal die in Anführungszeichen Freude ihrer Bekanntschaft.
Mhm.
Und ja, kurz nochmal zu diesem Spiegel. Das ist auch nicht ganz klar, aus was für Material der ist. Der ist wohl, der Rand ist kunstvoll verziert, verschnitzt oder beschnitzt. Und ja, irgendwelche Ideen, was das sein könnte?
Ja.
Ein Zauberspiegel.
Ja, genau. Ich wollte jetzt gerade sagen, möchtest du dir schleichen Schnaps holen? Wie war das mit Harry Potter Anspielungen? da gibt es ja auch diesen Spiegel in der Hagrid, der das zeigt, was man am meisten begehrt. Ja, also.
Ah, okay, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Es ist nämlich, weiß ja, was es ist, deswegen bin ich auf die Idee nicht gekommen. Also, Fun Fact, das ist es nicht.
Okay. Aber irgendwie erscheint ja wirklich Miriamel zu sehen. Also Einbildung ist es, denke ich, nicht.
Nein, und er kann ja auch nicht wissen, dass Miriamel mit Kadrach unterwegs ist.
Und schon wieder schwarze Haare hat, weil
ja,
er geht genau. Ja davon aus, dass sie behütet in Naglimund ist oder vielleicht auf offizieller Mission nach Naban, aber eben nicht, dass sie schon wieder abgehauen ist.
Mhm.
Ja. Ja, also irgendwas wird es mit diesem Spiegel schon auf sich haben.
Mhm. Okay. Lassen wir das einfach mal so und lassen das auf uns zukommen. Ja, ich könnte jetzt erzählen, was es ist, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn.
Nö.
Ne? Also, aber behalten wir diesen Spiegel einfach mal im Hinterkopf. Einverstanden?
Es ist halt ein Sisi-Spiegel. Ich glaube, die wissen ja. Nachher, wie viele Jahrhunderten, wie sie aussehen.
Ja, ja. Und anscheinend haben die noch einen anderen Zweck.
Und ich sag,
oder sind nicht nur zum Reingucken da.
Ja, ich überlege jetzt gerade, ob Sisi das so das eitelste Volk sind. Weiß nicht. Gut, wir werden sehen, ob er uns nochmal begegnet.
Genau. So, und jetzt kommen wir zu Kantaka.
Die ist auf jeden Fall voller Übermut.
Das war wichtig, deswegen.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Die beiden rutschen die Eisrinne runter und Kantaka fällt denen quasi um den Hals, im wölfischen Sinne gesprochen. Also macht da wohl ein Freudentänzchen, weil sie die beiden vermisst hat. Wohl wahrscheinlich hauptsächlich Wienerbeck, aber ich denke inzwischen auch Simon. Der hat sich ja inzwischen auch das eine oder andere Mal für Kantaka eingesetzt. Wir erinnern uns, als sie da in Naglimund in dieser Grube gesessen hat und Simon so den allerersten Moment hatte, wo man gesagt hat, oh, da entwickelt er doch energische Führungsqualitäten für Dinge und Lebewesen und Leute, die ihm wichtig sind und am Herz liegen. Als er da ja dann alle kommandiert hat, dass sie diesen Wolf da aus der Grube rausheben.
Also ich glaube, Akantaka liebt Simon auch sehr. Wie war das? Ist da irgendwo hinter einer Lawine von Muskeln und Pelz und wird dann wieder abgeschleckt und ob die sich freut, Simon zu sehen. Weil ich sage jetzt mal, Binabik hat sie ja zwischendrin gesehen, weil der ist ja am Abend vorher nochmal zu ihr und hat nach dem Rechten geguckt, aber Simon hat sie die ganze Zeit noch nicht gesehen.
Aber es ist jedenfalls tatsächlich so, es geht nicht nur um Kantaka, sondern Binabik ist auch auf der Suche und zwar nach den Pferden. Denn er möchte sich halt vergewissern, dass da so das eine oder andere aus dem Gepäck noch vorhanden ist. Was das sein könnte, da kommen wir auch gleich zu.
Und weil Kantaka ist ja auch nicht alleine. Also ein paar von den Sithis sind da auch gerade auf der Lichtung. Die erscheinen jetzt
genau.
Da. Unter anderem Kendra Yaro, Siyandi ist, glaube ich, da und Kiyo Shapo.
Ja.
Und die letzten beiden werden dann auch beauftragt, sie zu den Pferden zu bringen.
Genau. Simon ist die Pferde befinden sich in einem Stall. Ja, hier im Text steht wenige Achtelmeilen entfernt, also relativ nah bei. Simon wundert sich. Zum einen, wieso gibt es hier einen Stall? Wieso ist da Futter drin? Da ist ein Trog mit frischem Wasser. Simon ist schon wieder so, was ist das hier für ein Zauberzeug so ungefähr? Und Kiwa Shapo erklärt ihm dann tatsächlich, ja, also wir bringen unsere Pferde halt auch manchmal mit. Und dafür ist diese Höhle gedacht, also dieser Pferdestall. Ich fand das auch sehr süß, wie dann beschrieben wird, dass Kiwa Shapo also wohl die Westerlingssprache relativ gut beherrscht, da aber doch sorgfältig überlegt, was er wie formuliert, woran man halt auch wieder merkt, okay, das ist halt nicht so seine Muttersprache, in Anführungszeichen. Und Binabik fängt dann halt an, in den Satteltaschen rumzuwühlen. So ein bisschen sind die Sisi da auch, naja, pikiert, so nach dem Motto, also wir haben euch da nichts weggenommen. Nicht, dass ihr denkt, wir haben euch was geklaut. Also alles, was da jetzt drin ist, war da drin. Wir sind da nicht dran gewesen.
Es liegen ja auch nicht nur die Satteltaschen rum, sondern auch die Waffen, die sie verloren haben.
Ja,
was
genau.
Simon auch wundert, weil er sagt, naja, ich dachte, ihr könnt das ganze Eisen nicht anrühren. Das wäre ja irgendwie giftig für euch quasi. Und dann bekommen wir auch erklärt, dass es wohl Mittel und Wege gibt, so diese, sag ich jetzt mal blöd, Allergie, ein bisschen einzugrenzen. Also es gibt da wohl irgendwelche Tränke oder Wasser aus ganz bestimmten Quellen, das dazu führt, dass sie das Eisen der Sterblichen ohne Schaden anfassen können. Das wird zumindest eine gewisse Zeit. Was mich nämlich auch gewundert hat, ist, als wir nämlich in diese Höhle kamen, hatten wir ja davor zwei Wachen, die auch eine Art Schwerter in der Hand hielten, wo ich mich auch gefragt habe, sind die jetzt auch aus Eisen oder sind die aus irgendeinem anderen Material und warum können sie die halten?
Ah, okay. Ich spring mal gerade zurück und guck da mal einmal hin, was da war, denn ob es da irgendwie geschrieben ist, sonst erkläre ich es dir gerade.
Ja, es kann schon sein, dass es irgendwas anderes ist. Also er hat schon gesagt, dass es irgendwie einen seltsamen Glanz hatte.
Ich vermute tatsächlich, dass es was anderes ist, beziehungsweise ich weiß es. Ich gehe mal davon aus.
Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob es vielleicht so eine Art poliertes Hexenholz oder irgendwas ist.
Oh, gut. Perfekt. Gut, brauche ich gar nicht nachgucken. Bist schon von alleine drauf gekommen. Sehr schön. Ja,
das macht Sinn. Ich hatte mir das letzte Mal zwar aufgeschrieben, aber irgendwie vergessen dann. Aber ja, das war so meine Vermutung, weil wird jetzt nicht unbedingt das Hexenholz gewesen sein, so wie es Ineluki missbraucht hat. Aber vielleicht geht es ja doch irgendwie, dass das Zeug so hart ist oder dass man es irgendwie schleifen
kann.
Nein, oder so.
Nein. Also es ist tatsächlich so, die Sisi benutzen Hexenholz anstelle von dem, was aus Eisen, Bronze, was auch immer gefertigt ist.
Okay.
Also generell ist Hexenholz quasi das, in Anführungszeichen, Eisen der Sisi. Und Ineluki hat ja das Hexenholz mit Eisen gefüttert, also angereichert in wie auch immer. Ich stelle mir das immer so vor, dass er da irgendwie, was weiß ich, Nägel in Wasser aufgelöst und das dann auf das Hexenholz gekippt hat oder keine Ahnung, wie er das gemacht hat oder ob er da irgendwelche Sprüche verwendet hat. Man weiß es nicht so genau. Aber das war ja der, in Anführungszeichen, Trick, um aus diesem Schwert, dieses außergewöhnliche Schwert Leid zu machen. Und damit auch besser noch gegen die Rimmersmänner anzugehen, die Asua belagert haben. Also
dann war meine Vermutung richtig.
Richtig, genau. Sehr gut. Ja.
Fleischsternchen.
Ach. Stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du liest das schon wirklich, wirklich, wirklich intensiv.
Oh ja.
Das, es ist halt tatsächlich dann auch so, dass ich viele Sachen auch einfach überlese, weil ich es nach dem, keine Ahnung, wievielten Mal lesen, einfach weiß. Und es fällt mir dann auch gar nicht mehr auf. Aber, ne? Ja, jedenfalls haben wir jetzt eine Lektion bekommen über Sisi können Eisen zumindest anfassen, vorübergehend.
Und müssen das aber natürlich bewusst tun. Also es geht wahrscheinlich auch nicht bei jedem Sithi, der jetzt, was weiß ich, nicht gerade irgendwo unterwegs ist. Also die müssen sich da schon irgendwie scheinbar vorbereiten.
Es klingt jetzt jedenfalls erstmal so, ne? Weil es sagt ja, Kiwa Shapu sagt ja dann auch, natürlich lieben wir das Eisen nicht, gebrauchen es nicht und berühren es auch nicht ohne Not.
Ne? Auf jeden Fall findet auch Binabik das, was er gesucht hat. Das ist irgendein kleiner Sack. Oder ein Sack?
Erstmal findet er einen Sack mit Goldimperatoren, also mit dicken, fetten Goldmünzen. Und steckt den wieder ein und sagt, naja, wenigstens eine Sorge weniger. Und dann findet er noch was anderes. Und da ist Simon natürlich neugierig und sagt, was ist denn das? Ja, Bina begrinste nur und sagte, noch ein paar Kanuk-Tricks, die uns bald sehr nützlich sein werden. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Nö, überhaupt nicht.
Alles klar.
Kein Plan.
Macht nichts, ist nicht schlimm. Erwarte ich hier jetzt auch nicht. Aber hätte ja sein können, dass du sagst, ah, könnte ja dies, das, jenes, was auch immer.
Irgendwelche Zaubertricks auch Bina Big sicherlich noch so aus dem Ärmel schütteln.
Ja, wird jetzt auch noch nicht aufgeklärt, aber kommt noch irgendwann mal. Ne?
Ja. Machen sich dann auch wieder auf den Weg zurück. Inzwischen sind auch Jiriki und Anai wieder da. Also auch Jiriki erkündigt sich, ob alle Besitztümer noch wohlbehalten da sind. Und Binabik bedankt sich natürlich, weil Binabik ist eigentlich sowieso noch der freundlichste von denen. Also, ja.
Ja, Binabik weiß auch anscheinend oder ist auch derjenige von unseren Gefährten, sag ich jetzt mal wieder so, ist auch wenn es immer so wie Herr der Ringe klingt, derjenige von unseren Gefährten, der ja an sich, da er Lehrling von Okekuk, also vom singenden Mann war, generell erstmal das meiste über das Volk der Sisi weiß. Mhm. Und da auch eine gewisse, ja, Ehrerbietung will ich es nicht nennen, aber einen gewissen Respekt vor dieser Rasse hat, die ja nun eine Menge Dinge in Ostenart erreicht haben, erbaut haben, gemacht haben. Denken wir da nur an den Hochhorst, die ja schon Respekt verdienen auch. Und wir haben uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten, wie da die Familienverhältnisse sind und da sind wir ja nicht ganz einig geworden. Kleiner Einwurf meinerseits, die Recherche hat übrigens auch noch kein endgültiges Ergebnis gebracht. Wir werden da zu gegebener Zeit darauf zurückkommen und das nochmal aufdröseln. Und dann werde ich euch auch erklären, was unser Problem in Anführungszeichen hier jetzt war. Aber es ist halt tatsächlich so, dass da auch sehr höflich miteinander umgegangen wird. Wobei es im Laufe dieser beiden Kapitel, ich weiß jetzt nicht genau wo, irgendwo wird auch gesagt, Jiriki sagt es, glaube ich, wir sind zwar nicht das freundlichste Volk, aber wir sind höflich. Und
genau
Binabik,
an dieser Stelle.
Ach so, ist das genau an der Stelle? Okay.
Genau an der Stelle, ja. Das endet tatsächlich mit, wir sind kein freundliches Volk, aber höflich sind wir immer noch.
Ja.
Also nicht, wie sie es einmal waren, also das freundlich. Mhm. Offensichtlich wären sie früher schon noch freundlicher gewesen. Aber klar, wenn ich dann irgendwo von den Rimmersmännern so derbe überrannt wird, ja, kann ich mir das schon vorstellen, dass das tiefe Spuren hinterlässt. Auf jeden Fall werden sie dann halt auch, es gibt noch Mittagessen und sie werden auf jeden Fall noch gebeten, noch eine Weile da zu bleiben. Es ist alles so ein bisschen entspannt gerade. Also Simon dämmert dann im Nachmittag auch, glaube ich, nochmal weg, träumt von Miriamel. Und weil die Reisegruppe will auch am nächsten Tag früh, also ich nenne es immer noch Reisegruppe in meinem Kopf.
Ja, das ist
das ist jetzt Reisegruppe, du, das, Simon.
Du kennst das doch, dass so Sachen sind, wenn das sich einmal festgesetzt hat, dann bleibt das auch, ne?
Auf jeden Fall wollen sie am nächsten Tag relativ früh aufbrechen, solange das Wetter noch mild ist, wo Simon ein bisschen verwirrt ist, weil es ja wie so mild, es schneit.
Mhm.
Aber offensichtlich kann es noch unangenehmer werden. Und Simon bekommt von Jiriki auch wieder den weißen Pfeil übergeben, weil er sagt, naja, ich habe meine Schuld noch nicht getilgt.
Jiriki meint das. Und dass der Pfeil ihm noch nicht wieder gehört, weil er seine Schuld gegenüber Simon noch nicht wieder abgetragen hat. Und hier steht es dann auch, wie der Pfeilmacher heißt. Ja, Sag ich das jetzt? Ich habe, nachdem ich mich letztes Mal mit Jao Itinuka I 13, 15, 87 mal verhaspelt habe, Winda Omeyo aus Tumetai, der Pfeilmacher, ja? Ist dir aufgefallen, was dann danach stand? Also Jiriki erzählt, dass da Worte der Schöpfung auf dem Pfeil stehen, den der Pfeilmacher auf den Pfeil geschrieben hat, in längst vergangener Zeit, ja?
Dass das Volk in drei Stämme gespalten wurde.
Mhm.
Also wir wissen ja momentan eigentlich nur von zwei.
Eigentlich von welchen zwei
redest du? Die Nornen und quasi die guten Sisi, zu denen ja anscheinend auch Jiriki gehört.
Ja.
Aber drei ja. Wären neu.
Ja. Das macht gar nichts, aber ich wollte wissen, ob es dir aufgefallen ist. Wir nehmen das zu den Akten. Ja, wir nehmen das zu den Akten.
Jiriki lässt dann auf jeden Fall die nächste Bombe platzen und sagt, ich komme mit. Also ich glaube, das hätten sie jetzt nicht so wirklich erwartet. Aber andererseits, er will ja dann, dass er seine Schuld quasi irgendwie los wird. Und wenn sich jetzt die zwei wieder trennen, wer weiß, ob und wann sie sich je wiedersehen. Und nachdem ja jetzt unsere Reisegruppe nicht gerade auf dem ungefährlichsten Weg sich begibt, ist es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, um irgendwie die Schuld loszuwerden. So viel zu dem Bereich. Oder hast du dazu noch was zu sagen?
Nein.
Dann entfernen wir mal uns von unserer Reisegruppe und es geht zurück nach Naglimund.
Wo ja inzwischen auch, auf gut Deutsch gesagt, der Baum brennt. Denn
aber hallo.
Elias im Anmarsch, Leobardes im Anmarsch.
Ja, das Ganze kriegen wir ein bisschen erzählt aus der Sichtweise von Deonoth, der da beim Prinzen steht und sich da auch ein bisschen Gedanken macht, weil ich glaube, der finde, dass der Prinz sehr entmutigt aussieht. Ich meine, klar, er muss gegen seinen Bruder kämpfen, was Josua ja anscheinend wirklich nicht so will. Er hofft ja eigentlich immer noch so ein bisschen drauf, dass sich das irgendwie regeln lässt. Die auch noch kommt noch.
Ja, er ist
da erstmal alleine oben, ja.
Er steht da alleine, auch nicht alleine, er steht da zusammen mit Osram Firsframs Sohn. Das ist ein junger Spießkämpfer aus Rungstedt, wenn ich das richtig... Nee, Rungkester, wenn ich das noch...
Genau, da steht es Rungkester. Wie heißt der bei dir?
Osram Firsframs Sohn.
Der heißt bei dir Osram?
Ostrael, glaube ich. Nee, ich hab's mit den Namen heute nicht so. Ostrael, Entschuldigung, ja.
Ja, ist gut.
Nach Mühl also kommt
keine Glühbirne.
Keine Glühbirne. Vielleicht war das so der indirekte Hinweis, dass Ostrael nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte ist. Der kriegt ja nachher noch seinen großen Auftritt.
Armer Ostrael, ja.
Ja, Entschuldigung.
Nee, alles gut, aber jetzt weiß ich endlich wieder, woher ich den Namen kenne. Danke.
Wieso?
Weil der Film nochmal drauf kommt.
Ja, das ist derjenige, der nachher im nächsten Kapitel noch eine Rolle spielt, ne?
Ja,
genau. Und der wird dann halt jedenfalls geschickt, um Deonor zu holen und Janauga, wenn ich das richtig habe. Richtig?
Genau. Bin ich zufrieden.
Gut, perfekt. Und Prinz Josua setzt dann Deonor also quasi ins Bild, dass der Hochkönig quasi an der Grünwartefurt steht, 10 Meilen von Naglimund. Und dann stellen sie halt fest, also dann ist Leobardes zu spät. Das gefällt den beiden natürlich überhaupt nicht.
Das ist aber etwas, was wir ja eigentlich schon wissen, dass das diese Vorhut, glaube ich, ist. Haben wir das nicht schon gesagt bekommen?
Mhm.
Ja. Mhm. Nauga erzählt auf jeden Fall auch, dass Iskrim nur in aller Heimlichkeit abgereist ist, was ihm so gar nicht gepasst hat.
Iskrim nur nicht. Nee, natürlich nicht.
Ja, ja.
Aber sie haben da wohl auch so einen Tarnauftrag verbreitet, also so ein bisschen geschummelt, dass Iskrim nur einen Auftrag in Perdruin hat, um zu erklären, warum der jetzt auf einmal weg ist. Weiß auch nicht, inwiefern welche Personen da jetzt eingeweiht sind, was er nun wirklich machen soll.
Iskrimur ist auf jeden Fall nicht ohne sein Schwert abgereist.
Ja.
Mhm. Also auch das Schwert hat einen Namen bekommen, das heißt Qualnir.
Den Namen hatten wir schon.
Hatten wir schon? Gut.
Ja, hatten wir schon. Irgendwann habe ich dich schon mal gefragt, ob du gemerkt hast, wie das Schwert hieß. Macht aber nichts, ist nicht schlimm.
Ist es mir diesmal aufgefallen?
Ja, macht nichts, ist nicht schlimm. Aber dass ein Schwert einen Namen hat, ist natürlich schon auch nicht so das ganz Normale. Ne?
Ja, aber bei Herrschern kann ich mir das schon vorstellen, dass die eher Schwerter haben, die einen Namen haben.
Ja.
Gerade so, nachdem ich ja inzwischen auch gecheckt habe, dass der Iskrim nur einfach erstmal der quasi Herrscher über die Rimmersmänner waren.
Und das fällt halt genau unter diesen Punkt. Mir fällt das gar nicht auf, weil mir ist das klar. Ne? Also ja. Für mich war das klar wie Kloßbrühe, aber ja.
Ne? Ja. Auf jeden Fall, Josua will ein bisschen mehr wissen über den Bund der Schriftrolle. Der lässt sich da ein bisschen von Janauga aufklären. Über Janauga erfahren wir auch, wie er heißt. Also, was sein Name
Janauga
bedeutet. Was sein Name bedeutet.
Entschuldigung. Steilvorlagen, die muss ich nutzen.
Nämlich Eisenauge.
Ja, er hat wohl ungewöhnlich scharfe Augen und kann wohl auf große Entfernungen deutlich mehr erkennen als so manch anderer. Er sagt zwar so, körpermäßig bin ich halt alt, aber die Augen tun's noch. Ich finde das immer sehr süß, so im Zusammenhang mit Vater Strangiat, der ja noch nicht so alt ist. Dem geht's wohl körperlich noch eher besser, aber die Augen tun's halt nicht mehr so besonders.
Er hat das ja auch noch
Doch. Ja, ja, genau. Das ist auch so ein Pärchen wie Pat und Patachon, stelle ich mir die manchmal vor, die beiden. Wie die da zusammen in der Bibliothek hocken und da sich die alten Bücher hin und her schieben und gegenseitig. Und dann so mit Begeisterung irgendwie, oh, guck mal hier, was ich gefunden habe. So richtige Bücherwürmer halt.
Ja, vielleicht wird es aber doch eher die zwei aus der Muppet Show werden.
Ja, oder so. Ja, aber zurück zu Janauga und Josua auf die Mauern von Naglimund. Genau, du erzählst es nämlich, oder hast es ja schon angedeutet. Josua fragt dann so ein bisschen nach dem Bund der Schriftrolle und ob es da denn nicht einen Anführer gegeben hätte und wer da alles so drin ist. Und vielleicht magst du mal erzählen, was wir alle so gewahr werden.
Also, dass es zumindest nicht so offiziell einen Anführer gegeben hat bisher, wobei es da einen jungen Hannistiri gab, der da ja fast Anführer geworden wäre. Aber der hat sich auch mit irgendwelchen Sachen auseinandergesetzt und sich deswegen verändert. Und damit war Morgan es auch überhaupt nicht einverstanden. Und ich dachte mir, warte mal, junger Hannistiri, der ja jetzt inzwischen bestimmt auch schon ein bisschen älter ist. Reden wir etwa von Kadrach? Also es würde wunderbar passen, weil derjenige hat dann auch den Bund der Schriftrolle verlassen. Es ist aber alles schon so lange her. Ja, auch Buratis war wohl einst in Bundesschriftrolle. Aber auch der hat sich ja mit Sachen befasst, die man lieber in Ruhe lassen sollte.
Ja, erklärt zum einen, warum Morgan es auch genau wusste, was Buratis für einer ist. Du erinnerst dich da auf dem Hochhorst zurück, als er sagte, Buratis macht die Türen auf und lässt alles rein, was da so kreucht und fleucht an Schlechtigkeiten, bösen Dingen, wie auch immer. Die Theorie mit Kadrach nehmen wir mal zu den Akten. Ja.
Ja, aber Kadrach ist ein Hernestier.
Also richtig.
Jetzt
aus Kranhöhe, wie wir gerade in der letzten Episode ja nochmal ausgiebig besprochen haben. Buratis ist auch Hernestiri.
Ja, aber das wird auch relativ schnell geklärt, dass es Buratis wohl nicht war. Also so lese ich das zumindest.
Mhm. Okay.
Weil halt er so kam, er verließ uns, das ist schon lange her. Und dann eben noch der Zusatz, auch Buratis war einst einer von uns. Also ich habe schon das Gefühl, wir reden hier von zwei verschiedenen Personen.
Okay.
Weil ich meine, auch mein erster Gedanke war es vielleicht Buratis, weil für machthungrig genug halte ich ihn, um da irgendwo an der Spitze des Bund der Schriftrolle stehen zu wollen. Aber nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir reden hier von zwei verschiedenen Personen.
Magst du vielleicht einmal gerade oder wollen wir mal rekapitulieren, wer jetzt wirklich bekannterweise im Bund der Schriftrolle ist, / war?
Können wir machen. Okay, guck mal. Morgenes. Janauga. Irgendwann Buratis.
Irgendwann dieser Hernestiri.
Von dem ich denke, dass es Kadrach ist, genau.
Ja.
Wie viel haben wir jetzt?
Ich glaube, fünf.
Fünf, ja.
Oder sechs.
Ah ja, okay, guck. Janauga, Morgenes und die zwei.
Fünf, ne?
Ja, fünf.
Dann unser Mann in Naban.
Mhm.
Von dem den müssen wir noch auf dem Schirm haben. Das wissen
wir.
Dann sind wir bei sechs.
Haben wir sieben oder neun?
Sieben.
Dann fehlt uns noch einer.
Ich glaube, irgendwo wird ja auch erwähnt, dass der Bund der Schriftrolle lange nicht mehr seine volle Stärke hatte.
Okay.
Und wir wissen ja auch nicht, ob Prürates und dieser ominöse Hernestier, ob die gleichzeitig dabei waren. Keine Ahnung. Ne? Mhm. Nur einfach mal so, ja, ja. Einfach als Rekapitulation, wen kennen wir jetzt, der im Bund der Schriftrolle ist?
Ich überlege nur gerade noch, ob das dann noch mit den verschiedenen Völkern hinhaut.
Wenn der Hernestiri und Prürates nicht gleichzeitig dabei waren,
ja.
Haben wir einen Troll, einen Erkühnländer, einen Rimmersmann, ein Hernestier, ein Nabanai, ja.
Ja,
okay.
Wenn wir davon ausgehen, dass die zwei nicht gleichzeitig da waren. Ja, würde hinhauen, noch.
Welche beiden Völker, Schrägstrich, Rassen würdest du dann da noch drin sehen?
Lass mich mal spicken. Deswegen hatte ich ja eigentlich gedacht, dass wir schon einen der Vranna-Männer hatten, aber du hast ja gesagt, nein.
Okay, wäre aber eine Möglichkeit, ein Vranna. Allerdings bezweifle ich das stark, weil ja Tiamak irgendwann erzählt, dass er ja der Erste wäre aus seinem Volk, der gelernt hat. Ja.
Und dann hätten wir eigentlich noch das einzig andere große Volk, das ja jetzt eh noch ein großes Fragezeichen irgendwo ist, es sind eigentlich die Frithinge.
Mhm.
Und ganz unten Nazgadu. Wer weiß, die waren ja auf dem Schiff, vielleicht spielt die nochmal eine größere Rolle.
Die Niski? Perdruin? Perdruin nicht vergessen? Hätten wir dann noch im Angebot? Ja, gucken wir mal, was da so... Es war jetzt nur so rein informativ, das einfach mal einsammeln und mal gucken, auf welchem Stand wir da jetzt gerade sind.
Auf jeden Fall, Vara gesellt sich noch in Begleitung von Strupp, nachdem ihr bisheriger Begleiter anscheinend weggenommen worden ist, weil sie ja zu viel Zeit mit Sankfugol verbringt, ist sie jetzt mit Strupp unterwegs. Also ein bisschen eifersüchtig ist Josua doch. Also auch in den zwei Kapiteln, finde ich, merkt man dann schon ein bisschen Zuneigung zwischen den beiden. Sie machen sich dann schon Sorgen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass Vara aufgrund ihres, ich nenne es jetzt mal kulturellen, andersartigen Hintergrundes auf der Burg in Naglimund einsam ist.
Das hat sie ja ziemlich deutlich auch gesagt, weil sie anderen Frauen wollen anscheinend auch nichts mit ihr zu tun haben. Jose ist auch überhaupt nicht begeistert, dass sie jetzt da oben rumkurft, weil er sagt, sie soll bitte zurück in den Turm gehen, aber da will sie ja auch nicht sein.
Ja, ja. Aber außerdem ist Miriamel ja jetzt auch weg. Mit der hatte sie sich wohl vorher zwischenzeitlich ein bisschen, ja, gemeinsam Zeit vertrieben, wie auch immer man das nennen mag. Und ich sehe Vara auch nicht mit ihrem Stickzeug da irgendwo brav sitzen und, also nein, die sehe ich eigentlich eher auf irgendeinem Pferd quer durch die Gegend galoppieren, aber das wird Josua wahrscheinlich auch nicht gefallen. Die Beziehung zwischen Josua und Vara ist schwierig. Aber das hat Gründe. Von dessen wegen kriegen wir alles noch.
Ja, auf jeden Fall, Vara und Miriam Messing machen auf jeden Fall beide den Eindruck, als wären sie sehr unabhängig und selbstbewusst.
Ja, genau.
Auf jeden Fall hat Vara jetzt überhaupt keinen Bock, zurück in den Turm zu gehen. Was wiederum Josua nicht passt. Also die beiden streiten anscheinend auch gerne.
Ich glaube, also, die beiden sind auch so wie Feuer und Wasser. Also da knallt es immer. Es gibt ja so Paare, die müssen streiten. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber gut.
Ja, aber ich kannte da ein paar und da ist auch viel Liebe dahinter, aber das habe ich auch erst viel zu spät festgestellt. Manche brauchen das offensichtlich, ja. Ja, genau. Also es ist dann auch die Stelle, wo eben Janauga dann die Vorboten aus dem Westen eben sieht oder erkennt und Josua momentan auf Leobardes hofft. Wobei ich glaube, dass das eher diese Vorhut mit Gutwulf ist. Wen verwechseln wir dann wieder, die Szene, zu Graf Aspitis Brevis, der sich kurz mit Benigaris unterhält und dann eben auch Leobardes dann diesmal grüßt.
Ja.
Hat ihm gar nicht gepasst. Und ja, hier werden wir dann auch nochmal uns eben entsprechend erklärt, dass eben vor ihnen die Gutwulf die Hand des Königs ist mit einer kleineren Vorhut. Und Leobardes will eigentlich eher stoppen und die Versorgungslinien offen halten, aber Benigaris ist, Überraschung, bitte hier die Anführungszeichen lesen, schneller dafür schneller zu machen und die Vorhut von Gutwulf zu zerreiben. Und Leobardes lässt sich leider darauf ein. Ich mir dachte, mach das halt nicht.
Ja.
Ja. Noch irgendwelche Ergänzungen deinerseits? Also nee. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, wenn Leopardis auf Benigaris hört.
Ja, ja.
Aber das habe ich auch mal und gesagt.
Benigaris ist dann auch ein bisschen fast erleichtert, als Leopardis da auf seinen Vorschlag eingeht. Wir kommen da gleich nochmal zu.
Ja.
Die nächsten Szenen ist halt immer relativ kurze Abschnitte und wir springen wirklich relativ zügig von A nach B nach C. Es geht hier jetzt also Schlag auf Schlag, könnte man sagen.
Mhm. Also Josua rückt auch aus mit seiner Truppe, wird dann nochmal kurz von Sankt-Vogol aufgehalten, damit er auch mal kurz noch seinen Auftritt bekommt und will ihm eigentlich das Banner seines Vaters übergeben, aber das lehnt Josua ab. Dann wiederum wechseln wir wieder auf die Mauern zu Strupp und Janauga, die das Ganze von da oben aus beobachten. Ja, die ist zu, bin ich dir zu schnell?
Ja, ich weiß nicht, ich wollte vielleicht noch zwei Sätze zu Josua will nicht das Drachenbanner seines Vaters haben sagen. Ist auch wieder so dieses, ich maße mir halt nicht an, irgendeinen Titel führen zu wollen, zum einen. Andererseits finde ich das sehr schwierig für jemanden, der sagt, derjenige, der Elias den Thron nimmt, muss aus der Familie von Johann Presbyter sein. Ich finde, das ist ein Widerspruch. So ein bisschen jedenfalls.
Ja, wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass Josua nach momentanem Stand den Thron ja nicht für sich will, sondern eigentlich eher für Miriamel. Also deswegen sagt er ja eigentlich, das Banner steht quasi nicht ihm zu, sondern vielleicht seiner Nichte.
Okay, nein. Aber gut, okay. Bin ich nicht so mit einverstanden. Okay, gut. Und jetzt zurück auf die Mauer zu Strupp und Janauga. Ne? Und da erklärt sich jetzt, warum wir vorhin erklärt bekommen haben, warum Janauga Eisenauge heißt, weil der jetzt derjenige ist, der quasi oben auf der Mauer von Naglimund den, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, Kriegsberichterstatter macht. Also das ist derjenige, der halt erzählt, da passiert das und da passiert das. Und da kommt einer angeritten mit dem und dem Banner und Strupp dann gleich, oh, das ist der und der. Weil Janauga sich anscheinend in der erkühnländischen Heraldik nicht so besonders gut auskennt. Aber ja.
Ja, auch Vara ist nicht zurück in den Turm, wie sie eigentlich sollte, sondern die steht da auch oben und guckt.
Widerspruch, dein Name ist Vara.
Ja, aber die will doch wissen, was los ist. Ich würde auch nicht, also kannst du nicht von ihr erwarten, dass sie in den Turm geht und stickt?
Ich könnte das auch nicht.
Ja, sie stellen dann aber halt auch fest, dass es eigentlich teilweise zu wenig Männer zu sein scheinen, weil anscheinend ist denen das mit der Vorhut nicht so klar. Und ja, auch Strupp sagen, ja, das ist Besorgniserregende. Warum sind das so wenige? Ja, weil es halt einfach eine Falle ist. Ja, um halt irgendwo die Leute aus Navanai anzutreiben.
Ja.
Das ist ja das eigentlich, was auch, war es nicht Leopardis, der selber gesagt hat, naja, oder irgendwer gesagt hat, ja, die Navanai müssen aufpassen, dass sie irgendwo nicht zwischen die Vorhut und kommen und dann noch von hinten kommen dann die Erkühnländer. Ja, aber genau das kriegen wir jetzt wahrscheinlich bald.
Ja, genau. Josua beschwert sich dann auch noch bei Deonor darüber, warum Leopardis da keine Reiter geschickt hat. Ist dir das aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall dieses, was tut er denn da eigentlich?
Ja, also in der Szene zuvor sagt Benigaris, ich werde Reiter nach Naglimund schicken, Vater. Und drei Seiten später sagt Josua, wieso schickt der Leopardis keine Reiter?
Mhm. Nee, so direkt ist es mir nicht aufgefallen, aber ja.
Ich gestehe tatsächlich, mir ist es jetzt gerade in diesem Moment aufgefallen, okay. Weil, ne, du, ja. Aber ich finde es durchaus erwähnenswert, weil, kommen wir gleich zu. Damit erklärt sich natürlich auch diese ganze Verwirrung, die da jetzt gerade herrscht. Also Leopardis behauptet, er schickt Reiter nach Naglimund und bei Josua kommt aber keiner an.
Benigaris behauptet, er schickt Reiter.
Entschuldigung, ja, Benigaris. Mhm. Was jetzt in meinen Augen impliziert, A, wurden die Reiter geschickt und wenn ja, wo sind sie verschwunden? Oder B, hat Benigaris das nur gesagt und nicht gemacht und wenn ja, warum? Mhm.
Ja, es ist halt auch dieses, auch Deonor sagt ja dann, es sieht aus, als wäre es nur eine kleine Schar, Prinz Josua. Mhm. Also, Ja, offensichtlich haben wir, ja, das ist mir nicht aufgefallen, aber ja, wenn man es so sieht, dann fehlt uns ein Teil vom Heer, weil das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, weil ist das Heer wirklich so klein? Haben wir wirklich nur so wenig überschiffen können? Oder, ja, weil auch Deonoth fragt, ja, vielleicht ist es nur die Vorhut. Aber gut, offensichtlich hat dann Benigaris vielleicht doch einen Teil des Heers zurückbehalten.
Also ich finde tendenziell dieses ganze Kapitel, wo wir jetzt gerade so hin und her springen, ist sehr, sehr unübersichtlich. Mhm. Ich vermute tatsächlich auch, dass es daran liegt, dass wir das räumlich auch nicht vor Augen haben, wie sich das abspielt. Wer da mit wem, wann, wo, egal was Jan Nauger jetzt da oben erzählt, es ist sehr schwer vorstellbar für uns.
Ich habe irgendwo stehen, aber alles geht durcheinander.
Genau.
Ne? Auf jeden Fall erfahren wir auch noch, dass, obwohl er ja eigentlich noch am Bein verletzt ist, auch Ison mit dabei ist und an der Seite von Josua kämpft.
Mhm. Ich glaube, der würde sich das nicht nehmen lassen.
Ja, wenn schon sein Vater nicht dabei ist, weil der würde sich das auch nicht nehmen lassen.
Ja, genau so.
Ja, wir kriegen jetzt hier keine irgendwo epische Ansprache, aber ich finde von Josua, aber irgendwo finde ich trotzdem, ist das so ein kleiner Gänsehautmoment, wo, weiß nicht.
Doch, ich weiß nur nicht, welche Stelle du meinst.
Ja, dieses reitet, schrie der Prinz. Vor uns steht der Räuber von Utanyad, reitet.
Ach so, ah, okay.
Ja, das meinst du. Schon das so ein bisschen. Mhm. Und während die losreiten, wechsel wieder auf die Mauer zu Jan Nauger und Strupp und Vara. Wobei Strupp sich dann irgendwann drüber beschwert, dass ja eigentlich auch Jan Nauger nicht genug erzählt.
Es scheint ja wirklich sehr schwierig zu erkennen zu sein. Und ja. Er sagt halt irgendwann auch, es ist ganz schwer zu erkennen und Leobardus und Gutwulfs Ritter sind über den ganzen Berg verstreut und ja, mehr sagt er halt dann auch nicht. Aber dann springen wir halt tatsächlich mal mitten rein ins Kampfgetümmel, wieder zu Deonord.
Aus dessen Sicht wir dann eigentlich alles miterleben. So ein bisschen ja. Unserer Kamerahalter. Ja, da sieht auf jeden Fall auch, wie Josua kämpft, teilweise Rücken an Rücken mit Ison, die dann teilweise mitten im Strudel von Gutwulfs Rittern sind und sich da verteidigen müssen. Ja, wie gesagt, es geht drunter und drüber und dann irgendwann wundert sich Deonoth, der irgendwann an der Seite gerade ist, warum sich Benigaris so zurückhält.
Ja, und Leobardus sagt er, das könnte er verstehen, weil der Herzog ist ja schon ein bisschen älter. Ist dann halt auch die Frage,
ja. Ja, ich meine, irgendwer muss ja eigentlich den Überblick behalten und ob ich das nicht vielleicht eher als Chef tun sollte, stellt sich jetzt mal hin. Aber da wäre es jetzt auch nicht so günstig, dass Josua da mittendrin sein muss.
Ja.
Mhm. Aber irgendwann greift dann Benigaris eben doch ein, aber nicht so, wie wir das alle erwartet haben, sondern er nähert sich dann seinem Vater.
So wie Sabrina das erwartet hat, greift Leobardus, greift Benigaris da jetzt ein. Also Leobardus und Benigaris, ich finde das auch ganz, ja, so schön wie das ist, dass die Namen so ähnlich klingen, ich verhaspel mich dauernd. Okay, es hat jetzt ein Ende, denn ab jetzt beschäftigen wir uns nur noch mit Leobardus, sondern mit Benigaris. Denn das, was Sabrina jetzt erzählen wollte, ist tatsächlich Benigaris ersticht seinen Vater.
Ja.
Ganz stumpf. Einfach so. Ebenso. Bums.
Also finde ich jetzt nicht wirklich überraschend.
Nein. Sabrina ein Punkt, Ted Williams null. Hat nicht geklappt, dass er dich da veräppelt hat oder dir das irgendwie.
Ich glaube, das deutete war auch nicht sich so beabsichtigt. An. Ja, ja wollte gerade sagen, das war nicht, das war schon beabsichtigt, dass man das merkt, dass Benigaris da nicht auf der Seite seines Vaters ist, weil ja alles so überraschend war, weil er ja immer wieder zurückhaltend war, weil er ja seinen Vater quasi in diese Falle getrieben hat. Immer wenn Leobardus eigentlich eine gute Idee hat, hat ihm Benigaris davon abgeraten. Das hatten wir jetzt.
Und Leobardus hat ja dann auch mehrfach so bei sich gedacht, naja, um des lieben Friedens willen und weil sein Sohn ja jetzt quasi wieder zu ihm zurückgekommen ist, hat er dann da auch eingelenkt. Und jetzt vor diesem Zusammenhang finde ich, mir ist es völlig klar, dass Benigaris keine Reiter nach Nabban geschickt hat. Mhm. Er hat nur gesagt, er tut das. Weil er aber genau wusste, was er vorhat und auch wusste, wenn er Naglimund darüber informiert, läuft der Kampf anders ab, sind diese Reiter gar nicht erst losgeschickt worden und demzufolge ist klar, dass auch in Naglimund niemand angekommen ist. Gehst du da mit mir d'accord?
Ja, passt.
Passt, ne? Ist ja, irgendwie eindeutig. Einsichtig.
Ja.
Ja.
Ja, und nachdem Benny Garis dann halt auch noch hier in der Gegend rumbrüllt, dass sein Vater gefallen ist, bläst er zum Rückzug.
Genau.
Was dann natürlich ziemlich übel ist für Josua, der ja da eingegriffen hat. Aber erstmal wechseln wir wieder kurz auf die Mauer.
Ja, Kriegsberichterstattung. Jan Nauger stellt fest, er meint, dass jemand gefallen ist, vermutet dann relativ zügig auch, dass es Benny Garis war. Und,
nein, Leopard ist gefallen. Entschuldigung.
Ja, nein, alles gut. Ich sag's ja, mit den beiden habe ich es echt nicht so.
Ja, ich kenne da jemanden, die hat's mit Josu und Johann nicht so.
Ja, alles gut.
Da ist Vara besorgt und überlegt, ob es sich doch hoffentlich nicht um Josua handelt. Aber wie gesagt, Jan Nauger tippt eher auf Leobardis. Und dann kommen die Nächsten, die in den Kampf eingreifen wollen. Und Strupp übersetzt das Banner dann und sagt, ja, es ist Fengbald, der auf dem Weg ist. Und nachdem jetzt wieder im Schlachtengetümmel, dann, wie gesagt, Benny Garis zum Rückzug auffordert und Aspitis Brevis noch das Banner aus den kraftlosen Armen von Leobardis Knappen zieht und den armen Jungen niederreitet, ziehen die sich zurück. Deonoth, der das Ganze ja beobachtet hat, macht sich dann auf zu Josua und Ison und sagt ihm, ja, also Benny Garis hat den Herzog umgebracht, also das ist hier alles eine Falle, wir müssen hier irgendwo raus. Und sie zögern mal ganz kurz und aber glücklicherweise hört Josua auf seinen Mann und sie machen sich dann doch oder versuchen sich den Weg frei zu kämpfen und zurück nach Naglimund zu kommen.
Ja. Ja. Und an dieser Stelle, als sie dann wieder in Naglimund einreiten, durch das Tor, endet das Kapitel. Richtig?
Ja.
Also bleibt festzuhalten, Nabban hat einen neuen Herzog.
Ja. Sieht alles gerade nicht so gut aus für Josua.
Okay, weiter geht's mit Kapitel 40, das grüne Zelt. Und wir machen einen Sprung. Wir sind immer noch in Naglimund. Aber ich glaube, es ist ein Zeitsprung, der hier stattgefunden hat. Zumindest so, was weiß ich, grob geschätzt ein halber Tag vielleicht. Oder vielleicht auch eine Nacht, ich weiß es nicht genau.
Ja.
Denn wir befinden uns quasi im Kriegsrat von Prinz Josua.
Und Josua hat was vor, was den anderen gar nicht in den Kram passt. Die sind da alle dagegen.
Ja.
Also irgendwo sind ja als Kriegsrat zumindest Ison, Deonoth, Ethelferth von Tynset, Jan Naugarkurf, glaube ich, auch noch irgendwo rum.
Mhm.
Und ja, anscheinend ist draußen vor den Mauern ein Zelt aufgebaut worden.
Ja. Ich denke alleine schon deswegen, dass da ein bisschen Zeit vergangen ist, weil es muss ja dann tatsächlich so gewesen sein, dass Elias seinen Angriff quasi nicht weitergeführt hat, dass dieses Zelt da irgendwie hingestellt worden ist und dass auch ein Bote nach Naglimund geschickt worden sein muss, um dieses Angebot zu überbringen. Kurz gesagt geht es halt darum, dass Elias mit seinem Bruder sprechen will. Dafür steht da dieses grüne Zelt. Jeder mit maximal 2 Leibwächtern. Und dieses Zelt steht halt quasi im Niemandsland, also außer Bogenschussweite von sowohl dem Heer von Elias als auch von Naglimund aus. Und Elias hat Josua wohl auch anscheinend freies Geleit zugesichert. Und das ist einer der Gründe, warum Josua auch tatsächlich erwägt, dieses Angebot anzunehmen. Denn er sagt so viel wie, Elias will Hochkönig sein und benimmt sich deswegen auch so. Also die Begleiter von Josua zweifeln es halt an, dass das wirklich nur eine Unterredung ist und nicht eine Falle für den Prinzen. Denn sie weisen ja auch dann darauf hin, dass Elias ja tatsächlich seinen Bruder schon mal eingesperrt hat, damals auf dem Hochhorst. Josua erwidert dann aber, dass er da hinter diesem Plan tatsächlich Pryrates wittert und nicht seinen Bruder.
Ich bin tatsächlich irgendwo mehr auf der Seite von Ison, der noch in den anderen, weil...
Ohne Zweifel, es ist reiner Wahnsinn, was der da macht.
Ja.
Das ist reiner Wahnsinn, was der da macht. Ja, auf jeden Fall. Seine Argumentation ist allerdings auch, finde ich, schlüssig.
Wenn wir nicht schon so viel über Elias erfahren hätten, also vielleicht weiß Josa irgendwo zu wenig über das aktuelle Benehmen seines Bruders, weil sonst wäre ihm das vielleicht auch so klar. Aber, nee. Also ich glaube, der glaubt immer noch zu sehr dran, seinen Bruder zur Vernunft bringen zu können.
Mhm.
Was aber halt leider nicht funktioniert.
Ja, aber vielleicht glaubt er halt dran und vielleicht hofft er auch darauf.
Ja, ich
denke. Denn das kommt ja dann später auch nochmal. So nach dem Motto, Josua bietet Elias dann ja nachher auch an und sagt, ich verzichte auf alles, wenn du das und das tust. Da kommen wir dann ja gleich nochmal drauf, ne?
Ja, aber es hat doch bisher nicht funktioniert. Warum soll jetzt auf einmal Elias zu Verstand kommen? Mhm. Das die ganze Zeit nicht getan hat.
Mhm.
Ja, aber irgendwann ist es Josua auch leid, diese ganzen Gegenargumente sich anzuhören und dann schickt alle raus. Und wir begleiten noch kurz Deonoth und Ison, die eigentlich beide so diese beiden Leibwächter von Josua sein möchten. Beiden scheinen sich auch recht gut zu verstehen.
Mhm.
Und wo aber Deonoth irgendwo sagt, nee, mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn du hier auf Naglimund bleiben würdest und im Zweifelsfall unsere Verstärkung bist, wenn irgendwas doch schief geht.
Mhm, mhm.
Und ja, sie überlegen auch, dass sie noch mit Janauga sprechen, ob er ihnen vielleicht noch irgendeinen Schutzzauber geben könnte. Und ich glaube, sie wollten noch mit irgendjemand anders sprechen. Aber irgendwo, sie haben da kein gutes Gefühl bei der Sache, was sie verstehen können.
Ja.
Ja.
Und dann hüpfen wir einmal quer über den halben Kontinent.
Zu Lut, dem es scheinbar gar nicht gut geht.
Mhm.
Also das Einzige, was wir wissen, dass er wohl verwundet wurde und dass er sich in die Berge zurückgezogen hat.
Also er ja nicht. Er ist ja an der Schlacht am Iniskritsch geschlagen worden.
Mhm.
Und die Hernestiri haben sich ja dann schon in die Berge zurückgezogen.
Das war mir tatsächlich nicht so ganz klar. Ich dachte tatsächlich nur, die Streitmacht von Lut hätte sich in die Berge zurückgezogen.
Der ganze Hofstaat, die ganzen Hernestiri sind alle inzwischen im Griansbok, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist.
Das ist mir dann auch erst in diesem Kapitel tatsächlich klar geworden.
Ja.
Und sei es mal für den ganzen Hofstaat etc., muss ja dann doch der Aufbruch auch sehr überraschend gewesen sein. Weil bei Lut ist nämlich Maegwin, die hätte ich in dem Moment eigentlich auch nicht so erwartet. Wie gesagt, ich dachte, vielleicht sind die irgendwo dann noch in Hernisadar geblieben. Aber anscheinend sind die da auch Hals über Kopf geflüchtet.
Mhm.
Weil es ja dann später auch noch erwähnt wird, dass manche Hofdamen noch ihre teuersten Kleider anhaben, die jetzt zerfetzt sind. Maegwin ist jetzt hier am Lager ihres Vaters und hat Angst, dass sie quasi die letzten Worte ihres Vaters verpasst.
Oder schon verpasst hat, weil er jetzt nur noch lautlos die Lippen bewegt und sie fragt sich halt, oh Gott, warum habe ich mir nicht gemerkt, was er als letztes gesagt hat? Die Beschreibung war natürlich auch, nicht mal als sie ihren Vater auf einer Bahre zurückbrachten, fast von Sinnen vor Schmerz, die meterlangen Stoffbinden um seinen Leib triefen von Blut. Also es hört sich echt verdammt nicht besonders gut an. Ne?
Nein, also es wird auch ziemlich deutlich, dass Blut im Sterben liegt.
Ja.
Mhm. Die Frage ist eigentlich nur noch wann.
Mhm.
Trotz allem kommt Eolair zu ihr, um sie zu holen. Wie war das, das kluge Gesicht so ordentlich in Kummerfalten gelegt, wie ein Sommerkleid, das man für den Winter zusammenfältelt?
Genau.
Er muss mit ihr draußen sprechen. Sie will eigentlich nicht mit, sie will eigentlich bei ihrem Vater bleiben. Und er sagt, ja, aber dein Volk braucht euch. Also, außer ihrem Vater ist ja gerade keiner da. Also es ist auch gerade schon offensichtlich. Wir wissen ja nur, Gwythyn ist aus Naglimund abgereist und seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Also er ist auch nicht am Griansbok momentan angekommen.
Ja.
Also
armer Gwythyn.
Spät. Inarwen ist, glaube ich, auch zu nichts zu gebrauchen. Die Frau des Königs, die sitzt auch nur still am Fuße des Lagers. Und das heißt, die Einzige, die hier ein bisschen anpackend ist, was sie ja die ganze Zeit schon ist, ist Maegwin. Das heißt, die muss jetzt das Volk momentan führen. Und Ja, außerhalb des Lagers in einiger Entfernung steht an einem, was war es, einer Berg?
An einem Berg.
Ein Bergrücken. Ja, ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Fluss, ist es aber nicht. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Fluss, aber das ist es ja nicht.
Nee, da ragt wohl so ein Felsenfinger hoch, der heißt wohl Bradach, Mühe oder so ähnlich. Genau.
Was mir schon ein bisschen vorher noch aufgefallen ist, um meine Theorie noch zu bestärken, dass zwischen den beiden noch irgendwann was laufen könnte, Eolia sucht da auch schon ein bisschen mehr Körperkontakt. Also er fasst sie erst an der Schulter und nachdem sie nicht reagiert, drückt er nochmal ihren Arm. Also
Das ist mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen, aber okay, das
Ja, ich brauche ja Bestätigung für meine Theorien.
Okay.
Jedenfalls steht da Skali und schreit sich anscheinend die Lunge aus dem Leib, weil er was will von ihnen und
er will halt was von Loot.
Ja. Weiß ja keiner, außerhalb, meint, würde ich auch nicht verraten, wie schlecht es ihm tatsächlich geht.
Ja, genau.
Und wie gesagt, nachdem die einzige Führungspersönlichkeit eigentlich momentan Megwin ist, auch wenn dieses Volk ja nicht so viel Wert auf die weibliche Thronfolge legt. Ich erinnere an dieses, wenn die Prinzessin die Halle betritt, dann wird gar nicht dran geklopft. Deswegen wundert es mich tatsächlich ein bisschen.
Ja, aber es ist halt tatsächlich auch niemand anderes mehr da. Da sind sie dann ja wieder so pragmatisch, dass sie sagen, ja komm, bevor es jetzt gar keiner hört, was Skali da erzählen will.
Hätte ja auch Eolia selber machen können. Immerhin ist er trotzdem Graf.
Ja, ja, gut.
Aber selbst der möchte ja dann eigentlich Entscheidung von Megwin haben. Sie machen sich auf jeden Fall dann doch auf den Weg und brauchen Ewigkeiten zu Fuß dadurch über irgendwie Bergwälder, über irgendwelche Steine. Ja, die liebe Megwin hat dann trotzdem ihre schwärmerischen Momente, wenn sie Eolia so anschaut, wie er da vor ihr wie so ein junges Reh durch die Gegend läuft und sie kommt sich wie der Bauerntrampel vor. Und irgendwann sehen sie dann von oben aus dem Gehölz eben Skali durch die Gegend schreien, hören aber wohl nur die Hälfte von dem, was er ruft. Also irgendwas von irgendwelchen Geiseln, die er als Ausgleich anbietet und für Auskünfte anscheinend, weil er auf der Suche ist nach einem Zauberlehrling und der Prinzessin.
Mhm.
Und ja, weder Eolia noch Megwin wissen, was er eigentlich mit einem Zauberlehrling meint und dass die Prinzessin nicht irgendwo unterwegs ist und selbst die nicht wissen, das ist ihnen auch neu.
Mhm.
Stellt sich dann heraus, dass eine der Geiseln, die hier mal gezeigt werden, ist dieses junge Zivka. Das war das Mädchen, das Megwin auch nicht so wirklich leiden konnte, weil sie so tollpatschig ist und da ihr diesen Balken beinahe fallen gelassen hätte.
Genau, der Rabe und der Kessel, das Kapitel war das.
Genau. Und ja, wie gesagt, sie sind erstaunt, dass nach der Prinzessin Miramel und der Tochter des Hochkönigs gesucht wird, weil bei ihnen ist sie jedenfalls nicht. Wir wissen ja mehr oder weniger, wo sie ist.
Und dieser Zauberlehrling, da wissen die auch nichts von.
Ja.
In Klammern aka Simon. Ne? Also nur so, ja, einmal aussprechen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind.
Gut.
Ja, Skali schimpft da wohl noch eine ganze Weile rum, sagt dann aber so, und jetzt ist Feierabend, ich stehe hier jetzt schon seit einer Stunde und brülle mir die Seele aus dem Leib, ich habe keinen Bock mehr. Macht mit den Infos, was ihr wollt, aber ich lasse euch noch ein Geschenk da. Geschenk bitte mit Anführungszeichen. Und lässt dann einen Sack fallen, zieht mit seinen Männern ab und nach über einer Stunde trauen sich dann Megwin, Eolia und die Wachen hinunter, um zu gucken, was das denn wohl für ein, in Anführungszeichen, Geschenk gewesen sein könnte oder gewesen ist. Ja, stellt sich raus, in diesem Sack befindet sich ein abgeschlagener Kopf und zwar der von Megwins Bruder Gwythyn.
Steht das bei dir so deutlich?
Vielleicht habe ich das da auch reininterpretiert. Ich weiß es nicht so genau. Moment!
Weil ich war nur so, nicht einmal, als ich sah, was Skali und seine Schlechter ihrem Bruder Gwythyn vor seinem Tode angetan hatten. Also ja, vielleicht. Es ist halt schwierig, wie groß ist ein Bündel, ne? Keine Ahnung, wie groß
ist das. Es steht da definitiv nicht explizit, aber Ich sag mal, geh mal davon aus, dass das ein Sack ist, den Scully dann da so irgendwie auf den Boden schmeißt. Ich sag mal, wenn da von dem guten Gewissen noch mehr drin gewesen wäre, hätte er den noch nicht einfach so in die Gegend werfen können. Deswegen war das für mich irgendwie klar. Aber du hast recht, es steht explizit nicht drin. Punkt.
Gut, jedenfalls hat Gwythyn wohl ein sehr übles Ende genommen. Er ist dann anscheinend, wie es, glaube ich, Josua und seine Leute befürchtet haben, dass das schief gehen könnte, wenn er mit seiner kleinen Entourage da losreitet, dass was will er da gegen die Rimas Männer ausrichten. Ja, und so ist es auch. Gwythyn hat Licht überlebt. Das heißt, das einzige Königskind, das wir jetzt noch haben, ist Maegwyn. Ich sehe Großes auf sie zukommen. Weiß nicht, ob ihr das schon so bewusst ist. Ihr fehlen auch komplett die Tränen, während alle anderen trauern und heulen. Also gerade die Männer auch, bleiben bei ihr die Augen momentan noch trocken.
Gut.
Eole hat hier gerade noch eine Ohrfeige kassiert.
Ja.
Ja. Aber sie kann da, glaube ich, nicht so gut mit ihren Gefühlen umgehen.
Nicht so gut ist auch grundsätzlich völlig untertrieben. Ich glaube, sie kann da überhaupt nicht mit umgehen. Was allerdings, glaube ich, auch an ihrem mangelnden Selbstwertgefühl liegt. Ich glaube, sie hält sich immer noch für... Ne, Großbauerntrampel, nicht attraktiv, dies, das, Ananas.
Ja, mal schauen, was der Bauerntrampel sagt, wenn sie dann auf dem Thron sitzt.
Meinst du, sie wird auf dem Thron sitzen?
Wen haben wir denn noch als Möglichkeit? Wie gesagt.
Wir nehmen das mal zu den Akten.
Momentan ist sie jedenfalls die Einzige, die aktiv das Volk führen kann, es sei denn, Eolair oder irgendjemanden, den wir noch nicht genauer kennengelernt haben, übernimmt das Ruder.
Okay. Nehmen wir das zu den Vermutungen von Sabrina zu den Akten.
Ja. Damit verlassen wir die Hernestiri, oder?
Ja, verlassen wir. Aber auch das, finde ich, ist eine ganz schöne Bombe, die da in diesem Kapitel einfach mal so eben platzt. Denn wir haben Hernestiri quasi nicht nur im Gebirge, sondern auch in Anführungszeichen kopflos im Moment. Da ist schon, also den Hernestiri spielt dieser Krieg ganz schön übel mit, beziehungsweise ja. Scully spielt den ganz übel mit.
Ja, es ist ja auch, vorher hatten wir auch mal Maegwyns Gedanken, die irgendwo sich darüber daran erinnert hat, dass früher die Hernestiri wohl oft in diesen Höhlen in Griansburg gelebt haben und jetzt es eigentlich rausgeschafft haben und dieser Krieg hat sie quasi wieder zurück in die Höhlen getrieben.
Mhm, mhm.
Und ja, das ist Gefühl als Höhlenmensch ist wahrscheinlich auch nicht so unbedingt das Beste.
Gut. Und wir sind zurück bei Simon und unserer neuen, in Anführungszeichen, Reisegruppe, die jetzt tatsächlich um 1, 2, 3, 4 Sithi erweitert worden ist. Mhm. Also, wir haben Binabik und Kantaka, Simon, Hestan, Grimrix, Ludig, Jiriki, Anai, dem jetzt so richtig vor die Füße fällt, dass er Simon die Hände gebunden hat.
Es tut mir ein bisschen leid.
Der arme Anai, ja.
Ja.
Er hat halt den Pfeilträger, den Hikastaya, in Fesseln gelegt. Er hätte es eigentlich besser wissen müssen.
Ja, hat er ja. Er wollte ja nicht.
Er hat es ja auch versucht dann, sich da irgendwie wieder rauszuwinden. Hat gesagt, Simon, hier, ich bind dich wohl los. Simon wollte das dann aber nicht. Und um das wieder gut zu machen, ist er jetzt, ja, ich weiß nicht, ob von Jirik verdonnert worden oder ob seine eigene Ehre ihm das gebietet, kommt er da jetzt mit. Und Tiwa Shapu und Siyandi sind auch mit von der Partie.
Mhm.
Und Simon scheint sich so ein bisschen mit Anai anzufreunden, denn er fragt dann auch irgendwann mal so ganz vorsichtig, ob er Anai mal so ein bisschen was fragen dürfte und... er fragt dann halt, wieso bist du mitgekommen? Und dann erklärt Anai ihm das. Und
ja, wobei,
wieso?
Das etwas, ist das nicht sogar etwas, was später Jiriki erklärt?
Der kommt dann jetzt dazu, ne?
Ja. Ja.
Nee, das ist jetzt direkt da an dem...
Aber von Anai will er auf jeden Fall erstmal wissen, warum wohl Jirikis Onkel so zornig war, dass Jiriki mit will.
Ja.
Und Kiyo Shapo und Siyandi sollen sich auf jeden Fall um die Pferde kümmern. Und das ist tatsächlich was, was Jiriki erklärt. Weil Anai da relativ schnell abwägelt, so frei nach dem Motto, was das andere betrifft, kann er es selber vielleicht am besten beantworten. Nicht Jiriki, der dann nämlich auch dazu kommt an der Stelle und sagt, naja, also Kiyo Shapo und Sian, die müssen sich um die Pferde kümmern, weil irgendwann müssen wir hier klettern und die Pferde zurückzulassen, Da beweist, glaube ich, auch Jiriki ein bisschen Humor, wenn er sagt, immer Troll, wenn das dein Schüler ist, also dann hast du ihm aber noch nicht viel beigebracht.
Ja, da stellt sich Simon wohl ein bisschen dämlich an. Der ist wohl sehr erstaunt, so nach dem Motto, ja, können wir die Pferde nicht einfach freilassen? Ja damit sie dem nächsten Wölfen in den Rachen geworfen werden oder in dem Schneegestöber halt auch nicht nach Hause finden oder was auch immer. Und Wir müssen ja auch irgendwann eventuell von dieser Reise wieder zurück. Da freuen wir uns natürlich dann auch, wenn wir dann wieder da sind, dass wir dann noch Pferde vorfinden, die wir.
Ja, das sagt dann, glaube ich, so Hess dann auch im Vorbeigehen. So, ja, irgendwie müssen wir auch wieder zurückkommen.
Ja, wenn wir denn zurückkommen.
Ja, und weist dann halt auch darauf hin, dass Anai einen ähnlichen Grund hat wie er selbst. Eben dieses, was du erwähnt hast, dass er halt den Pfeilträger gebunden hat. Weil man dachte, mach halt nicht so ein Drama um so eine Kleinigkeit. Simon wollte es doch so.
Ja, sie halt. Was das angeht, fällt mir da tatsächlich auch wieder die Analogie zum japanischen Volk ein, die ja sehr ehrenvoll sind und sehr darauf bedacht sind, in Anführungszeichen ihr Gesicht nicht zu verlieren und auch immer ehrenvoll und korrekt zu handeln. Also das ist auch wieder in sich sehr stimmig, finde ich.
Ja, stimmt, da hast du recht.
Ne?
Wobei es mich auch ein bisschen gewundert hat, als es, ich glaube, genau, bei der, als es um die Pferde ging, so dieser Kommentar von Jiriki, so, ja, sie werden die Pferde versorgen und alles für meine ... unsere Rückkehr vorbereiten. Wenn man dachte, das fand ich ein bisschen seltsam. Dieses meine, natürlich unsere Rückkehr, willst du die irgendwie loswerden? Also das fand ich komisch.
Ja, wobei andererseits Prinz Jiriki, der ist das schon gewohnt, dass sich die Welt da auch so ein bisschen zumindest anscheinend teilweise um ihn dreht. Vielleicht auch deswegen. Ich weiß es nicht. Aber ein bisschen komisch ist es schon, das stimmt.
Ja, das war so eine Szene, die wir jetzt also für die nächsten Tage dann mal bekommen, weil es stellt sich dann heraus, dass sie mehrere Tage so reiten, wobei ja die Sisi eigentlich, soweit ich das sehe, größtenteils zu Fuß unterwegs sind, aber damit eigentlich auch kein Problem haben, sondern lockerlässig vorne weglaufen.
Denen macht diese Kälte wahrscheinlich genauso wenig aus wie Binabek.
Ja, Binabek macht die Kälte gar nichts aus. Binabek ist voll in seinem Element und freut sich, habe ich das Gefühl. Und hält Abhandlungen über verschiedene Schneearten und während für Simon eigentlich die Kälte nur zermürbend ist und das ist alles bitterbeißend kalt und unangenehm und hat, glaube ich, überhaupt kein Gefühl mehr, warm zu werden. Und ja, hier geht es irgendwo nach eine knappe Woche so weiter, bis sie dann am 6. Tag an den Ruinen von St. Skendi-Kloster vorbeikommen. Auch komplett unter Schnee begraben ist und nur noch irgendwelche Türme zu sehen sind, die oben rausspitzen.
Ja, der spitze Turm der Kapelle ragte mehr als ein kleines Stück über die Oberfläche hinaus. Ein eiserner Baum, umringt von den Windungen eines schlangenartigen Tieres, krönt das verfallene Dach. Also das St. Skendi-Kloster ist nicht nur in Ruinen, sondern es ist auch komplett eingeschneit. Wobei ein Turm, der da rausragt, kann natürlich noch nicht so ganz in Ruinen liegen. Aber nun ja.
Aber der nächste Satz, der fällt mir erst jetzt nochmal auf. Es hob sich vor ihnen aus dem frostschweren Nebel wie ein Schiff, fast versunken in einem Meer aus reinem Weiß. Da fühlt sich dann nämlich noch jemand anders an, was erinnert.
Genau. Das ist halt tatsächlich so, dass die Sisi das auch sehr interessiert betrachten und Sludig nimmt da so ein bisschen Anstoß dran. So nach dem Motto, was gaffen die da so? Und abends am Lagerfeuer fragt Sludig dann halt tatsächlich, warum die Sisi so viel Zeit darauf, warum die das so lange angestarrt haben. Und kriegt dann nur zurück, naja, wir gucken halt das an, was uns so interessiert. Und
also, war ja nicht nur interessiert, wie
erfreulich.
Das? Erfreulich ist das Wort. Das hat darüber noch eine ganz andere Wirkung.
Ja. Richtig. Mhm.
Und ich glaube, war es Anai, der da ein bisschen dazwischen fährt und sagt, naja, also hier an diesem Lager sind wir irgendwo Gefährten. Also wenn wir jetzt das so nicht so ganz ausbreiten, was bei mir so diesen Eindruck hinterlässt, naja, die Sisi freuen sich einfach darüber, wenn was Menschengemachtes hinüber ist.
Wenn man so hingegen andersrum betrachtet, was von den Sithi noch übrig geblieben ist, nachdem die Menschen da eingefallen sind, muss man ja auch tatsächlich sagen, so ein bisschen Schadenfreude kann ich verstehen, weil du erinnerst dich an Daichi Kisa.
Da ist auch nicht mehr viel übrig.
Umetai, vom Asua. Eis, unterm Eis versunken, Asua. Ich muss mal gerade meine Liste an Sithi-Städten konsultieren, weil die brauche ich gleich sowieso nochmal. Wo ist sie? Weil ich gucke gerade, welche wir noch schon hatten. Nee, okay, das waren die, die wir jetzt schon so in dem Sinne hatten. Aber die sind ja auch alle quasi mehr oder weniger niedergegangen. Und es entspinnt sich da tatsächlich ein relativ entspanntes Gespräch darüber, denn Sludik erklärt dann halt auch, dass es ihn an Skiphaven erinnert.
Wobei sie ja tatsächlich, also alle so ein bisschen, gerade bei diesem Erfreulich, alle erwarten, dass Ludik da ein bisschen überempfindlich ist, aber der bleibt recht freundlich. Also er scheint vernünftig, also zu einem sehr vernünftigen Charakter zu werden.
Ja, besonnen würde ich es, glaube ich, auch mal nennen. Ja, denn Sludik erklärt dann halt auch tatsächlich, es erinnert mich an Skiphaven, weil da haben die Rimmersmänner unter Elvrit damals, als die in Ostenart gelandet sind, die Schiffe beerdigt. Ich weiß nicht, wir hatten das schon mal, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber als die Rimmersmänner in Ostenart ankamen, hat Elvrit halt beschlossen, wir beerdigen die Schiffe, weil das früher bei den Rimmersmännern so gemacht wurde. Schiffe werden beerdigt, Menschen werden verbrannt, mit dem Hintergrund, dass damals waren die Rimmersmänner ja noch Ungläubige, / Heiden, wie auch immer, mit dem Hintergedanken, dass der Geist aus den Bäumen in dem Schiff wieder in andere Bäume geht, damit diese Bäume gerade und hoch wachsen, damit die Rimmersmänner da wieder neue Schiffe draus machen können.
Während bei den
da die Rimmers
die Seele nach oben steigt.
Ja, genau. Und es ist halt tatsächlich so, dass in diesem Skiphaven auch nur noch ein Mast von Elvrits, ich sag mal, Flaggschiff von der, wie hieß sie? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Zotfängsel.
Zotfängsel, genau. Dass nur noch dieser Mast rausschaut. Und dass das für die Rimmersmänner natürlich schon eine gewisse Art eines heiligen Ortes ist. Da wird auch heute noch an diese Schiffe gedacht. Wobei nach 500 oder 600 Jahren wundert es mich tatsächlich auch, dass dieser Mast da noch rausguckt. Da wachsen inzwischen Misteln drauf. Ja, gut, aber andererseits muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt wieder Holz, das mit den Rimmersmännern aus dem Westen gekommen ist. Da weißt du ja auch nicht, ob das nicht noch irgendwas Besonderes ist. Wie, ne? Und Jiriki wirft dann auch ein, ja, was du nicht erwähnst, ist halt, dass die Rimmersmänner danach ganz Ostenart quasi unterjocht haben. Und auch da, finde ich, reagiert Sludik sehr besonnen, weil er erwidert so nach dem Motto, das, was meine Vorfahren angerichtet haben, das kann ich nicht wieder gut machen. Das kann ich auch nicht ungeschehen machen. Das ist jetzt halt so. Und da wirkt er sehr besonnen und vernünftig, das ist richtig. Also so heißblütig und heißspornmäßig, wie er da manchmal rüberkommt, er kann, glaube ich, auch ganz vernünftig sein.
Für einen Rimmersmann ist er das, glaube ich, auch. Also weil die Rimmersmänner ja allgemein so dieses Heißsporn für sich gepachtet haben, aber da ist er wirklich immer wieder mal so, gibt es so Situationen, wo du denkst, okay, jetzt eskaliert's. Aber er hält sich zurück. Wie gesagt, wenn wir wahrscheinlich ein Skaldir dabei hätten, dann sähe das ganz anders aus. Dann
ein Skaldir wäre längst eskaliert. Auch in dem Namen schon drin, das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal.
Ja. Nee, also von daher Hut ab vor Iskrimur. Ich glaube, der hat da den richtigen Mann mitgeschickt.
Ja.
Er kennt seine Leute.
Genau.
Ja, also ja, so gesehen ist es halt auch schwierig. Skadi, wie gesagt, es ist nicht seine Generation. Er ist da lange vielleicht drüber hinweg. Der ist tatsächlich irgendwo bereit zu sagen, aber
nicht Skadi. Elfrit.
Nein, ja. Sludik. So.
Sludik. So.
Irgendwas mit S. Sludik ist da schon bereit, irgendwo auf andere zuzugehen. Seien es jetzt Sithi, seien es jetzt Trolle, weil er hat ja auch schon bei Binabik das ein oder andere Mal nachgegeben. Aber die Sithi sind da, glaube ich, noch sehr in der Vergangenheit verhaftet, aber vielleicht auch, weil sie es selber erlebt haben.
Ja, ich glaube, Ich glaube, das liegt halt tatsächlich daran, dass der Unterschied zwischen 500 Jahren für Menschen, das sind ja mal grob hochgerechnet, so man rechnet 30 Jahre pro Generation, das sind ja 15, 16, 17 Generationen, während bei den Sisi ja heutzutage noch Sisi leben, die den Fall von Asua live am eigenen Leib miterlebt haben.
Genau.
Und das ist natürlich eine ganz andere Nähe zu gewissen Ereignissen.
So gesehen dann, verstehe ich auch, dass Jirikis Onkel da nicht begeistert war, weil der sich wahrscheinlich sagt, du kannst doch nicht einfach mit diesen Mördern mitgehen.
Ja.
Während es Ludwig wahrscheinlich im Hinterkopf hat, was kann ich dafür, was mein Urgroßvater irgendwann mal gemacht hat.
Genau, genau.
Das sind halt wirklich zwei völlig verschiedene Standpunkte.
Das sind völlig verschiedene, es sind ja wirklich unterschiedliche Lebensweisen.
Ja.
Du bist ja völlig andere zeitliche Dimensionen gewohnt als dein Gegenüber. Für uns als Normalsterbliche erscheint so ein Sisi unendlich langlebig, während die wahrscheinlich denken, ja, diese ne, in 10, in 15, 20, 30 Jahren sind die eh wieder weg. Dann gibt es hier wieder andere. Also es sind natürlich völlig unterschiedliche Ebenen, auf denen die sich da befinden. Ne?
Mhm.
Ja.
Ja, und auch, es ist hier an der Stelle, wo dann auch irgendwo Jiriki nochmal darauf hinweist, dass sie nicht in den Kampf der Menschen eingreifen werden. Weil es ist ja doch ihr eigenes Blut, das da irgendwo sonst vergossen wird.
Ja.
Wo ich mir denke, vielleicht ändert er ja seine Meinung noch, wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, wovor ich jetzt einfach mal ausgehe, dass die Nornen aktiv in den Kampf eingreifen. Momentan machen sie es ja nicht aktiv, sondern über Umwege.
Mhm. Hier kommt auch das erste Mal, glaube ich, Hikedaya.
Mhm. Ja.
Also wir hatten ja schon Sudodaya sind die Sterblichen, also die Kinder des Sonnenuntergangs.
Mhm.
Die Sidaya, die Kinder des Sonnenaufgangs. Und Hikedaya sind die Wolkenkinder. Nur so.
Ah, okay. Das kann man wahrscheinlich.
Fürs Protokoll.
Dann fehlt uns trotzdem noch ein Volk.
Bitte?
Dann fehlt uns aber trotzdem noch das dritte Siti-Volk.
Ja, lies weiter und finde es raus.
Ja, hab ich vor.
Gut, alles klar. Ja, also Jiriki stellt da auch nochmal auf jeden Fall ganz eindeutig klar, also wisst ihr was, ich bin eigentlich nur hier, ich bin so ein bisschen neugierig darauf, was ihr hier jetzt eigentlich so veranstaltet. Klar, ich habe eine Schuld gegenüber Simon. Da muss ich mal gucken, dass ich das im Laufe der Zeit abgetragen bekomme, wie auch immer das geartet sein mag. Klammer auf, Jiriki wird sich noch sehr, sehr wundern. Klammer zu.
Ich habe mir jetzt gerade eben drüber nachgedacht, was passiert aber eigentlich, wenn er dann vielleicht Simon gegen einen Sifi verteidigen muss.
Oder einen Nornen.
Oder das.
Mhm.
Mhm. Ja. Wird noch interessant, wie er das
auf jeden Fall. Nein, und Jiriki stellt dann auch auf jeden Fall nochmal klar, also er steht da zumindest jetzt definitiv auf der Seite von Ineluki. Das hattest du ja gerade schon sehr passend bemerkt. Ja, oder zumindest ist er da neutral und mischt sich da nicht ein.
Ja, er würde sich wahrscheinlich nicht einmischen. Wobei er sagt, irgendwo sind ja die Menschen schuld, dass Ineluki so ist, wie er ist.
Mhm.
Weil wenn die Rimmersmänner nicht so angriffslustig gewesen wären und Asua so überrannt hätten, dann hätte Ineluki ja auch keinen Grund gehabt, so zu werden.
Hm. Ja.
Kann man sehen, wie man will.
Ja.
Auf jeden Fall fängt dann Anai mal zur Abwechslung mit dem Singen an. Ich habe schon lange kein Lied mehr gehört.
Ja, aber das gehört doch irgendwie bei diesen Fantasy-Büchern trotz allem irgendwie dazu, oder?
Ja, schon.
Und in diesem Lied, ja, es kommen so ein paar Sachen, die vielleicht nochmal wichtig werden könnten. Also wir lernen auf jeden Fall nochmal zwei Sisi-Städte kennen.
Wahrscheinlich Seni Oihisa?
Nee.
Nein?
Das nicht.
Nein, gut.
Nein, aber Enki Eshao Sae und Jina Zenai.
Solange du das aussprechen kannst.
Ich habe das Hörbuch oft genug gehört, dann geht's irgendwann. Also nochmal zum Mitch. Also es ist halt ein Lied über den Niedergang quasi des Sisi-Reichs, ne?
Mhm.
Und Anai übersetzt das dann auch anschließend und es klingt auch, ja, für Simon halt sehr, sehr fremd. Aber Simon hat trotzdem auch dieses Gefühl des Verlustes und Anai singt da halt tatsächlich von den verfallenen Mauern von Daiichi Kisa, das kennen wir ja, da sind wir ja schon gewesen. Von Ninaisus Grab. Dann natürlich das Meer rauscht dahin über Jina Zenai, das ist im Meer versunken. Da haben wir die nächste versunkene Sisi-Stadt. Wir hatten das Thema gerade, ne? So ja. Vor 20 Minuten. Tumetai kommt auch nochmal vor. Blaues Eis bedeckt Tumetai. Also es ist schon, ja, den Sisi wird da schon etwas übel mitgespielt.
Allein schon die Tatsache, dass sie früher offen gelebt haben und sich jetzt irgendwo verstecken. Also
ja, ja, genau.
Sie haben schon bessere Zeiten erlebt.
Ja.
Ja. Und mit dieser leicht bedrückten Stimmung wechseln wir dann von unserer Reisegruppe Essen mit Anhang wieder zurück zum grünen Zelt.
Auf nach Naglimund.
Ja. Also Josa hat sich trotzdem nicht umstimmen lassen. Er besteht da drauf. Bei ihm ist Deonoth, wie der es mit Ison besprochen hatte. Und außerdem ist noch ein gewisser Ostrael dabei. Der wirkte
nicht
als...
Nicht Osram, ja.
Du hast gesagt, ich habe es mir verkniffen.
Macht nichts. Ich kann darüber lachen. Das ist alles gut. Davon lebt sowas. Wir sind alle nur Menschen. Also, nicht Osram, sondern Ostrael Firsframs Sohn.
Ich habe mir jetzt vorhin übrigens die ganze Zeit das Eclair verkniffen.
Das was? Ach, das Eclair, ja.
Ja. Das musste doch raus. Ja, der gute Ostrael. Der wirkt, als würde er vor Angst gleich ohnmächtig werden. Keine Ahnung, warum er ausgerechnet ihn mitnehmen musste. Aber es war wohl Josuas Entscheidung.
Ja, er hatte sich ja kurz vorher mit ihm oben auf den Zinnen unterhalten. Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Ja, aber jedenfalls ist das halt ein junger, unerfahrener Spießträger, der mit der ganzen Situation hoffnungslos überfordert ist.
Definitiv.
Und Deonoth sagt ihm auch so ungefähr, was er da zu tun hat. So nach dem Motto, hier, wir sind jetzt an dem Zelt. Deonoth reitet einmal drum zu, um zu gucken, dass nichts, dass da kein Hinterhalt lauert und ähnliches. Hm. Und sagt dem Ostrael dann auch, stell dich jetzt bitte so in die Zelttür, dass man deine Schulter die ganze Zeit sehen kann.
Und würde das auch dem anderen namenlosen Ritter auf Elias Seite so raten.
Genau. Der diesen Rat dann wohl auch annimmt, so nach dem Motto, solange wir von drinnen die beiden da sehen können, wissen wir, dass draußen alles in Ordnung ist. Wenn die da auf einmal nicht mehr stehen, ist irgendwas nicht in Ordnung. Was ich an sich auch einen sehr cleveren Schachzug finde.
Ja.
Ne? Also es stellt schon sicher, dass die drinnen auch mitkriegen, wenn draußen irgendwas passiert. Selbst wenn es irgendein lautloser Überfall ist, wenn die da auf einmal nicht mehr stehen, fällt das dann auf. Ne? Ja, und Deonoth und Josua gehen dann halt in dieses Zelt. Turns out, sie werden von unserem Lieblingsfreund erwartet, von Prürates.
Yeah, aber ich liebe Josuas Reaktion darauf. So dieses, haltet den Mund, Priester. Oder was immer ihr seid. Und in seinen Worten lag so viel kalte Stärke, dass selbst Prürates vor Erstaunen blinzelte wie eine aufgeschreckte Eidechse. Ha, sehr schön. Da lacht mein schadenfrohes Herz. Also, wenn er da mal so richtig Konter kriegt, dann kann Prürates auch nicht so wirklich damit umgehen.
Er ist das auch wahrscheinlich nicht gewohnt, weil die Menschen vor Prürates ja anscheinend auch durchgängig Angst haben. Weil sie ja überhaupt nicht wissen, was der alles in Anführungszeichen anrichten kann. Und da das Schlimmste befürchten, vor allen Dingen. Also ich glaube...
Ja, teilweise ja zu Recht.
Ja, na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die beiden Brüder unterhalten sich dann da. Tja,
ja, das muss man da sagen. Steht, Elias ist schon wieder in seine eigene Welten abgedriftet.
Ja, genau.
Auf jeden Fall hat er auch Leid dabei. Und das hält er auch wacker fest.
Mhm.
Zwischen seinen Beinen, glaube ich. Das allein das Schwert erfüllt Deonoth mit Unbehagen.
Übelkeit.
Oder das, ja.
Also es ist wirklich tatsächlich schon, ja, als wenn das quasi mit einem Aversionsfluch belegt ist. Ne, also man will da gar nicht hinschauen.
Mhm.
Oder Deonoth will da gar nicht hinschauen, ja.
Ja, aber Elias ist möchte eigentlich auch hier wieder seine Tochter haben. Ich meine, das wissen wir ja schon. Und unter anderem auch einen gewissen Zauberlehrling.
Wobei der ihm anscheinend nicht ganz so wichtig ist.
Ja, also Miriamel ist ihm definitiv wichtiger. Also das hatten wir ja schon, dass dieser Zauberlehrling, dass der gefordert wird, das ist, glaube ich, eher die Einflüsterung von Priorates.
Würde ich auch so sehen, ja.
Mhm. Und ja, auch Josua meint, ich hab sie nicht. Stimmt ja auch, die ist ja auch da wieder weggeflüchtet. Ich hab mir Gedanken darüber gemacht, ob das so gut ist, das zu behaupten. Wobei auch Josua sagt, selbst wenn ich sie hätte, ich würde sie nicht gegen ihren Willen rausschicken. Weil im Endeffekt ist Miriam momentan ja das einzige, in Anführungszeichen, Druckmittel, das Josua hat.
Ja, aber andererseits soll er seinen Bruder anlügen. Was würde denn passieren, wenn er sagt, Miriam ist hier, aber ich rücke sie nicht raus? Dann würde Elias doch sicherlich erst recht gegen Naglimund vorrücken.
Was passiert denn jetzt, wo er sagt, nee, ich hab sie nicht? Macht er ja trotzdem, also.
Ja, das Ergebnis ist das gleiche, ja.
Ja, okay. Egal, was er sagt, das ist sowieso das Falsche.
Ja, genau.
Ja, Priorates will sich, glaube ich, ein bisschen einmischen, aber da greift dann Deo noch ein, was ich ihm auch sehr hoch anrechne. Also hier bekommt Priorates mal so richtig schön Kontra. Er muss dann auch mal feststellen, dass die Welt sich auch nicht immer so dreht, wie er das gerne hätte.
Die Frage ist tatsächlich, inwiefern das einen Unterschied macht. Vielleicht weiß unser Bruder Rotmantel da auch einfach nur genau, wann es Zeit ist, zurückzubeißen und wann das einfach mal nur hinzunehmen.
Weil es in den letzten Kapiteln Priorates ja immer weniger erwähnt wird und es schon immer mehr so den Eindruck macht, als wäre so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also er hat die Sachen nicht mehr so ganz unter Kontrolle, habe ich das Gefühl.
Ja, dass er die Sache nicht mehr so ganz unter Kontrolle hat. Frei nach dem Motto, die Geister, die ich rief.
Mhm.
Ja,
die Tür,
ist
die
durchaus möglich.
Hat.
Die Tür, die er offen gelassen hat, genau. Ich weiß es auch nicht. Wir schauen mal, wohin uns das führt.
Also ich würde jetzt mal sagen, ab der Steinigungsnacht ist Priorates auf dem absteigenden Ast. Ab dem Zeitpunkt, wo das Schwert auftaucht, hat er nicht mehr so viel zu sagen.
Mhm.
Ja. Jedenfalls ist auch irgendwo Elias teilweise in seinen Erinnerungen gefangen, habe ich das Gefühl. Er kennt seinen Bruder auch nicht so auf Anhieb. Faselt irgendwelches unzusammenhangloses Zeug vor sich hin, wo, und wie du vorhin schon ganz am Anfang des Kapitels gesagt hast, Josua versucht ja irgendwo ihm quasi alles anzubieten, wenn er einfach abzieht und sagt, das ist alles aufs, und vor allen Dingen das Schwert abgibt.
Mhm.
Dann gebe ich dir quasi alles, was du haben willst, Hauptsache du lässt dieses Schwert sein.
Mhm.
Und in dem Moment ist es, glaube ich, auch, wo Elias wieder zu Verstand kommt. Das ist jetzt das ist die falsche Formulierung. Oder wieder halbwegs in der Gegenwart landet und sagt, naja, nee. Und irgendwo ausflippt. Ja, was dann auch Josua und seine Leute dazu bringt, dann wieder hier den Rückzug anzutreten.
Ja.
War nicht so erquickend, dieses Treffen.
Nee, nicht wirklich. Ist nicht viel bei rausgekommen. Und Elias ist halt so wahnsinnig, dass er halt auch sagt, armes, totes Kind, meine Miriamel. Also irgendwie, ob bei dem im Oberstübchen noch alles ganz sauber ist.
Nein.
Wage ich zu bezweifeln, genau.
Okay, du beziehst das auf Miriamel, dieses armes, totes Kind. Ja. Im ersten Moment habe ich das irgendwie auf Hylissa bezogen.
Ja, die ist auch tot.
Die ist wirklich tot, Miriam ja noch nicht.
Ja. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, weil er dann nämlich auch sagt, wie konnte Josua das zulassen? Wie konnte er? Sie war so jung.
Mhm. Hm.
Das ist nicht mehr auf Hylissa bezogen, hätte ich jetzt gesagt.
Okay. Mhm. Dann habe ich das da total falsch verstanden, glaube ich.
Nee, kann ja sein, dass du recht hast. Das ist, also sagen wir so ein bisschen zweideutig.
Mhm. Vielleicht auch absichtlich. Keine Ahnung.
Also, wie egal. Also man kann es auf beide Seiten, beide Arten lesen. Es kann sich auf Elissa beziehen, das arme tote Kind. Aber auch auf mich.
Ja, weil
also, wenn
du,
er jetzt davon ausgeht, dass du dann doch sterben musst.
Sagst du denn zu einer Frau, mit der du verheiratet bist, armes Kind?
Nee, aber Miriamel ist ja noch nicht tot. Und wenn Elissa
ja, aber vielleicht
so jung war.
Ja, einigen wir uns darauf, dass das hier eindeutig zweideutig ist.
Mhm. Auf jeden Fall. Flüchten sie dann vor dem Hass.
Genau. Und Elias faucht dann wohl noch hinterher, bis auf den letzten Stein werde ich Naglimund niederreißen. Ja, Ende des Kapitels.
Hätten wir uns auch diese Zusammenkunft sparen können. Wirklich weitergebracht hat sie uns nicht.
Nee, nicht wirklich.
Es sei denn, Josua sieht jetzt dann endlich mal ein, dass sein Bruder doch so wahnsinnig ist, wie er die ganze Zeit selber behauptet. Immerhin hat er jetzt mit Deonoth einen weiteren Zeugen, der das Ganze erzählen kann.
Mhm. Ja.
Aber ja.
So.
Ursula, gehen langsam die Verbündeten aus?
Ich wollte gerade sagen, Ausblick bitte auf die Zukunft, Sabrina. Was kommt denn jetzt? Genau, Josua gehen die Verbündeten aus.
Josua gehen die Verbündeten aus, ja. Er hockt alleine in Naglimund mit den paar Leuten, die er da hat, die schlecht bewaffnet sind, wie wir auch schon gesagt bekommen haben.
Schlecht bewaffnet, genau.
Ja, wir müssten langsam herausfinden, was mit Miriam Mehl passiert ist, wo die gerade rumkurft.
Mhm.
Wenn sie in Nabern wäre, wäre das denkbar schlecht.
Warum?
Naja, warum? Wer ist denn noch in Nabern? Ihre Tante, toll. Aber die ist ja definitiv eher auf Elias Seite.
Ja.
Die Hannes Thiri sind momentan geschlagen und verzweifelt.
Die Rimmersmänner auch. Bis auf die, die mit Skadi von Karlskrücke unterwegs sind.
Ja, aber die haben gerade eigentlich das große Hoch, weil ja, sie hatten bisher Probleme, das ganze Land zu kontrollieren, was jetzt, nachdem sie Verstärkung von Nabern bekommen, wohl nicht mehr so das Problem sein sollte.
Mhm.
Weil irgendwo müssen ja unsere verschwundenen Reiter sein. Ja, schwierig gerade. Gerade ein bisschen alles ein bisschen verfahren.
Okay, andersrum gefragt, was erwartest du in den nächsten zwei Kapiteln?
Simon muss und Gefährten müssen ja noch, sind ja immer noch auf der Suche nach Dorn. Also die sind ja auf dem Weg, auf der Suche nach diesem Rimmersbaum.
Mhm.
Oder Reimerbaum. Also das erwarte ich noch. Mal kurz einen Schwenk zu, wie gesagt, Miriamel. Dann vielleicht die, in Anführungszeichen, große Krönung von Megwin. Ja, schwierig. Tiamat müsste sich mal langsam auf den Weg machen und Morgan es suchen, weil der weiß ja noch nichts von dessen Ableben.
Mhm.
Ja, vier Kapitel haben wir noch.
Hm. Vier. Ist nicht mehr so das Allermeiste.
Mhm. Zwei Folgen.
Schauen wir mal, was da noch so von dem, was du da erwartest, passiert. Ob es passiert, wenn ja, wie. Man darf gespannt sein.
Mhm.
Okay, wir haben schon wieder so eine Monsterfolge produziert.
Wie ich wohl Zeit habe. Ich überlege ja tatsächlich dann stur, das nächste Mal nur noch ein Kapitel zu machen.
Für die Staffel 2, ne? Mhm. Weil da die Kapitel auch deutlich länger sind, ne?
Mhm.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee ist.
Dann sind halt mal kurze Folgen dabei.
Noch nicht abschließend entschieden, aber durchaus im Moment in der Diskussion zwischen Sabrina und mir. Genau, aber machen wir hier jetzt mal einen Deckel drauf.
Ihr könnt uns erreichen oder folgen auf Facebook und Instagram. Ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben auf über zgetpodcast@gmail.com. Bei allen Nachrichten, die ihr uns schreibt, denkt bitte an die Spoilerwarnung, damit ich dann auch rechtzeitig aufhöre zu lesen. Und wir freuen uns riesig über 5-Sterne-Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns bewerten könnt. Und auch über schriftliche Rezensionen. Wir lesen das alles sehr, sehr, sehr gerne. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja, wie immer, den Discord-Server.
Das will man auch vergessen.
Wir haben einen Discord-Server. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Schöne am Discord-Server ist, dort gibt es sowohl eine Diskussion mit allen, die auf dem Stand vom Podcast sind, als auch einen Kanal, in dem hemmungslos gespoilert werden darf. Die Spoilerrolle bekommst du auf Anfrage von uns als Administratorinnen. Und das ist eigentlich der Ort, an dem wir uns am liebsten mit euch austauschen, denn da ist die Kommunikation einfach schneller und enger und geht einfach besser als E-Mails oder irgendwelche Direktnachrichten oder Ähnliches. Herzlich willkommen oder herzliche Einladung. Wir freuen uns über jeden, der da dazustößt. Und ansonsten sage ich jetzt, wir hören uns in 14 Tagen. Die vorletzte Episode von Staffel 1. Ich sag's mal so, es wird episch.
Ich habe gerade geguckt, was wir an Seiten vor uns haben. Das wird wahrscheinlich wieder eine epische Folge.
Ist das schon wieder so viel?
Ja.
Ja, 55.
Ja. Ja, ein bisschen mehr, 38 sogar. Ja, wird episch.
Ja. Gut. Also dann, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.